Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
Hallo, hier ist der Henny Nachtsheim, die eine Hälfte vom Comedy-Duo Badesalz. Beruflich bedingt schaffe ich es leider nicht so oft, Podcasts zu hören, wie ich das gerne würde. Deswegen habe ich mir angewöhnt, in jedem Genre mir einen rauszupicken, den ich da besonders gut finde. Und im Genre True Crime Podcast ist das eindeutig Spurenelemente mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff. Weil die beiden es schaffen, selbst das krasseste Zeug so zu verpacken, auch mit ihrem Charme und ihrer gewissen Lockerheit, dass man das gut hören kann. Und deswegen ist Spurenelemente voll mein Ding.
Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Heute senden wir die 3. Folge im Mordfall Irina U. Produziert von der Edition Krimi in der Bedei und Toms Media GmbH. Wir haben mittlerweile auch einen Instagram-Account unter Rechtsmedizin und Krimi. Können Sie uns abonnieren und uns gerne Fragen stellen oder Kommentare hinterlassen. In der heutigen Folge sind wir zu dritt. Mein Name ist Franziska Franz, ich bin Krimi-Autorin. Mein Podcast-Partner ist wie immer der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor
Hallo.
Marcel Fairhoff. Hallo. Und unsere Interviewpartnerin ist Polizeihauptkommissarin Anja Lange. Herzlich willkommen, Frau Lange.
Hallo, Frau Franz.
Ja. Hallo, Frau Lange.
Hallo, Herr Fairhoff.
So, wir sind recht gespannt, weil Irina U. Ja nun, wie wir wissen, von ihrem Mann ermordet wurde und im Abfallkreislauf entsorgt wurde. Das letzte Mal wurde sie in Frankfurt abends vor dem Mord von einer, wie war das, Frau Lange, Freundin gesehen oder?
Ja, von einer Arbeitskollegin ist sie nach Hause gebracht worden.
Genau. Mhm. Und sie erzählte der Arbeitskollegin von einem Streit oder wie war das?
Ja, weiß ich nicht, von Streit, nicht so von, vielleicht von Eheproblemen, aber jetzt nichts Schwerwiegenderes. Ja, also sie hatte jetzt keine Angst, keine Todesangst.
Ja, ja.
Und hat sich auch noch verabschiedet, so bis morgen. Und es waren jetzt keine Anzeichen, dass sie eben nicht zur Arbeit den nächsten Tag kommen würde.
Und wie ist das eigentlich überhaupt? Wie kam man darauf? Hat er sie vermisst gemeldet, der Ehemann? Oder waren das die Kollegen? Oder wie war das?
Genau, die erste Vermisstenanzeige war dann in der Nacht. Die wurde von ihrem Mann getätigt. Und aber auch einen Tag später, als sie dann nicht zur Arbeit erschien, gab es noch mal eine vom Arbeitgeber.
Okay.
Also noch in der Nacht, wo sie am Abend praktisch sich von der Arbeitskollegin verabschiedet hatte, noch in der Nacht war die Meldung. Ja?
Genau. Ne? Mhm. Also ganz frühen Morgenstunden, weiß nicht, war so 2-3 Uhr. Ich habe jetzt nicht die genauen Zeiten, aber da hat er sie schon als vermisst gemeldet.
Ist das etwas Ungewöhnliches eigentlich, dass Vermisstenmeldungen so in frühen Morgenstunden eingehen, also noch mitten in der Nacht? Oder hat man das eigentlich häufiger?
Ja, dazu muss man ja sagen, also eine erwachsene Person kann sich ja, darf sich überall aufhalten, wo sie möchte.
Ja,
grundsätzlich. Ja. Und die kann ihren Aufenthaltsort frei wählen. Und vermisst ist man eigentlich auch erst als erwachsene Person zumindest, wenn man seinen gewohnten Lebenskreis verlassen hat. Gut, sie war jetzt nicht in der Wohnung, aber sie kann ja dann auch überall sein. Ihr Aufenthaltsort war unbekannt. Aber dazu muss eben auch noch die Annahme bestehen, dass eine Gefahr für Leib oder Leben besteht. Ja, und nach einem Streit, wenn jetzt die Ehefrau nicht zu Hause ist, kann man eigentlich jetzt noch nicht unbedingt von einem vermissten Fall als solchen ausgehen.
Also wenn jetzt ein Ehemann sagt, ich bin heimgekommen und meine Frau ist nicht da und das ist völlig untypisch und jetzt habe ich noch mal gewartet 2, 3 Stunden, habe ein paar bekannten Verwandten angerufen, jetzt ist es morgens um 2 zum Beispiel, die ist immer noch nicht da. Was macht dann die Polizei?
Ja, also erstmal nimmt man das auf. Ja, und gut, man meistens, wie gesagt, wird auch der Ehemann und Freunde aktiv und suchen. Und hier war es aber auch sogar so, dass am nächsten Tag schon die Polizei auch zur Wohnung gefahren ist. Ne, die Kripo-Beamten, die Ermittler, die sind dann schon zur Wohnung gefahren und wollten mit dem Ehemann sprechen. Jetzt war es aber so, dass der Ehemann gar nicht zu Hause war. Dann hat man ihn versucht, telefonisch zu erreichen. Das auch erst nach mehrmaligen Versuchen, nach längerer Zeit, hat man ihn dann endlich ans Telefon bekommen. Und dann hat er eben gesagt, dass er nicht zu Hause sei, in Offenbach wäre und keine Zeit hätte.
Ach, okay.
Okay. Ja.
Das ist ja ein besorgter Ehemann dann, muss
Ja,
man sagen.
genau. Das war ja schon ein sehr ungewöhnliches Verhalten, muss man sagen. Weil, wie gesagt, die meisten Angehörigen suchen, die rufen ständig eigentlich eher bei der Polizei an und wollen hören, ob es was Neues gibt. Ja, und nicht, also ich meine, Offenbach-Frankfurt-Nied ist jetzt auch nicht so weit, dass man die Strecke nicht hätte überwinden können, wenn man gewollt hätte. Ja, aber wie gesagt, er hatte eben keine Zeit und für die Polizei war es halt so. Also er meldet seine Frau als vermisst, die Polizei wird tätig, ja, und er kann nicht. Na, das ist schon ein sehr ungewöhnliches
Ja,
Verhalten.
manchmal hat man eben Wichtigeres zu tun.
Und dann hieß es, er hat sich in Widersprüche verwickelt. War das damit gemeint oder was ist da noch passiert?
Ja, also das war einfach ein auffälliges Verhalten. Das war ja jetzt an solches noch nicht widersprüchlich. Widersprüchlich ist es dann erst so, dass er gesagt hätte auch, dass die Zahnbürste vielleicht weg ist und solche Sachen. Und dann hat man aber bei einer Vernehmung, hat man um Einblick in sein Handy gebeten, um einfach die Zeiten zu notieren, ne? Wann hat er angerufen, wann hat er vermisst gemeldet und sowas. Und dabei ist aber aufgefallen, dass der erste Anruf zwar bei der Polizei war, diese Vermisstenmeldung. Und der nächste Anruf war aber dann schon bei Baby mit Herzchen. Das war nicht seine Frau, die Nummer seiner Ehefrau. Ja, das war halt schon mal auch wieder auffällig. Und dann hat eben die Polizei den Ehemann überwacht und festgestellt, dass er eine Geliebte hat.
Ja, und man hat ja mit Sicherheit auch recherchiert über ihn und was hatte er so für eine Vergangenheit?
Ja gut, er war jetzt erstmal Gebäudemanager sozusagen, war allerdings schon mehrfach vorbestraft wegen Betrugsdelikten, hatte auch eine angespannte wirtschaftliche Situation. Seine Frau war, sag mal, sehr fleißig, sparsam, hatte auch die Eigentumswohnung in Miet gekauft. Und ja, er war so, ja, er betonte seiner Geliebten zum Beispiel gegenüber auch immer, wie ehrlich er sei.
Ah ja.
Ja.
Und ich meine, das Auto ist ja auch weg gewesen, ne? Also ihr Auto hat man ja auch irgendwie gesucht. Also das ist auch nicht wieder aufgetaucht oder wie kam man überhaupt darauf, zu sagen, wir suchen jetzt im Müllkreislauf?
Das ist ja der entscheidende Schritt, genau.
Ja, mal abgesehen davon, dass es 2015 schon mal einen Fall in Frankfurt gegeben hat, wo Leichenteile dann in der Mülldeponie gefunden worden sind, war es hier auch so, dass einer der Ermittler wirklich ins Präsidium gekommen ist und hat dort gesehen, wie die Müllcontainer abgeholt worden sind.
Ach.
Und dann,
Jetzt
ja,
in diesem Fall oder
in diesem Fall,
2015? So, okay.
ja.
Ja.
und hat eben gesehen, wie die abgeholt worden sind. Und ja, dann hat er sich gefragt, naja, ob der Mann vielleicht als Gebäudemanager vielleicht auch die Gelegenheit gehabt haben könnte, sowas in Auftrag zu geben. Also hat er auch direkt den Arbeitgeber kontaktiert und angefragt, ob es eben diese Müllcontainer in diesen Anlagen dort gibt und wer für sie zuständig sei. Er hat auch sehr schnell Antwort erhalten, denn der Mann hat nämlich schon eine Stunde nach der Vermisstenmeldung die Abholung dieser Müllcontainer in Auftrag gegeben.
Ach, na ja,
War
das ist
natürlich auch wieder aufregend,
natürlich.
ne? Also ich weiß nicht, wenn ich meinen Partner vermissen würde, ob ich unbedingt an die Abholung von Müllcontainern denken würde, weiß ich
Nicht unmittelbar, nein.
mitten in der Nacht.
Nicht bewusst, ja, wenn es da steht. Also das waren Container, die nicht regelmäßig abgeholt wurden an
Ja,
bestimmten
offensichtlich.
Tagen, sondern die, wo
Ja.
man sagen musste, okay, jetzt sind die voll, bitte holt die ab.
Genau,
Ja.
das waren so Müllpresscontainer,
Okay.
große. Ja, und
Und
dadurch war jetzt erstmal, war man natürlich darauf ein bisschen aufmerksam geworden.
die Wohnung ist auch wohl genauer unter die Lupe genommen worden und da sind Blutspuren überall entdeckt worden.
Das weiß ich jetzt nicht direkt, weil
Ach so. Okay.
vielleicht weiß der Professor was dazu.
Ich kann es auch nicht genau sagen. Also ich weiß, dass die Wohnung untersucht worden ist. Ich weiß aber auch nicht wann. Ob das nun vorher ist, ob das praktisch diese Entscheidung beeinflusst hat, jetzt im Müll sozusagen zu suchen oder ob das später gelaufen ist, kann ich momentan nicht sagen.
Also,
Aber die Wohnung
das,
wurde angeschaut.
ja, das
Ja.
schon. Also, das war auch noch vor der
Okay.
Mülldeponie-Sache. Denn man hat ja so eine Öffentlichkeitsfahndung gemacht, ne? Man hat den Mietwald abgeflogen, die Nidda. Es waren sogar Taucher in der Nidda und haben gesucht. Ne? Leichenspürhunde wurden eingesetzt, aber alles ohne Erfolg. Aber es reicht eben, ja, diese Indizien reichten noch nicht aus, um zu beweisen, dass der eben seine Frau getötet haben könnte. Und man konnte aber die Staatsanwaltschaft dazu eben was er nicht überreden, sondern überzeugen, dass man
Ja.
einen Durchsuchungsbeschluss bekommen hat und die Staatsanwaltschaft auch einen vorläufigen Haftbefehl ausgestellt hat. Daraufhin gab es diese Wohnungsdurchsuchung.
Okay.
Ja.
Nein, meine Frage zielte darauf, weil ich mich frage, wie er sie entsorgt hat. Er wird sie ja wahrscheinlich nicht als Ganzes, wahrscheinlich, vielleicht hat er sie,
Transportiert haben, ne? Das war ja die, also diese Container waren ja sehr groß. Das hatten wir ja letztes Mal so ein bisschen überlegt, wenn man jetzt irgendwie Leichenteile oder eine Leiche entsorgen möchte in verschiedenen Stellen, dann ist es selbstverständlich praktischer und insgesamt für den Transport, wenn man die Leiche vorher zerteilt, wenn man natürlich die Möglichkeit hat, an sehr großen Container ranzukommen, muss man sie nicht verteilen. Ja, und wenn man dann noch sagen kann, wunderbar, holt doch den Container bitte sofort ab, ja, dann ist auch die Gefahr sehr gering, dass jemand noch mal reinschaut zwischendurch und da so ein sehr großes, längliches Paket sieht, ja.
Ja, so muss man sagen, wir wissen bis heute nicht, wie er es wirklich getan hat. Er hat es ja auch nicht gestanden.
Ja.
Ja, er hat zwar viel geredet, aber zu diesem Fall nichts gesagt.
Das
Ja.
heißt also, wir wissen auch nicht, inwieweit seine Freundin in der Sache mit drin steckt, oder? Oder ob sie
Ja,
überhaupt damit zu tun hat.
ich halte es eher für unwahrscheinlich, wenn man sich diese Chatverläufe anschaut. Da war er sehr, wie sagt man, auch ausgefuchst, ne? Also was er seiner Frau geschrieben hat, was er seiner Geliebten geschrieben hat. Da hat er sich schon sehr viel Mühe gegeben. Und ich glaube es eher nicht, dass sie da involviert war. Er hat ja auch ihr dann noch gesagt, ja, meine Frau ist weg, du kannst kommen. Ja. Und ich weiß nicht, also wenn mir jemand sagt, meine Frau ist weg, dann denke ich, na gut, hat endlich die Schnauze voll von dir und ist gegangen. Aber ich könnte mir jetzt nicht, wäre nicht mein erster Gedanke, dass derjenige seine Frau getötet hat.
Ja,
Also im
okay.
Normalfall zum Glück ja nicht, genau.
Genau, ja, das ist und sie, ich glaube nicht, dass sie es wusste. Und auch es war jetzt auch nicht aus den Verläufen her irgendwie zu sehen, dass sie ihn dazu angehalten hat oder so. Ja?
Und er hat ja lebenslange Haft bekommen wegen Mordes aus Habgier. Gab es da eine besondere Schwere der Schuld oder wie war das? Weiß man das?
Ja, also er hat eben lebenslang bekommen wegen Mordes aus dem niedrigen Beweggrund in Form von Habgier. Man muss dazu sagen, er hat ja auch mehrere Handlungsalternativen grundsätzlich gehabt. Hätte sich auch scheiden lassen können, hätte sich trennen können, man hätte weiterleben können wie bisher, ja, aber er hat eben die Tötung gewählt. Ja. Dazu war es, er hat Angst gehabt, schätze ich, dass er so bei Offenlegung der tatsächlichen Situation, seiner Situation, der wirtschaftlichen Situation, ne, einmal einen Gesichtsverlust befürchtet hat und aber auch eben die Trennung von der Geliebten.
Ja, der wird da wahrscheinlich auch, da wird er einen auf dicke Hose gemacht haben und hat Geld gehabt oder so, aber gut, weiß man alles nicht.
Ja, er hat so getan, hat er.
Ja.
Ja, und er wollte wahrscheinlich auch unbedingt die Wohnung behalten, ne? Das kam ja wahrscheinlich auch dazu.
Genau, weil die wäre ja weg gewesen, wenn er sich hätte schreiben lassen. Das war ja ihre Wohnung.
Und ja, und dann ging es da, ich meine, es ist ja, wir haben neulich schon drüber gesprochen, über dieses unfassbare, ja, diese 20.000 Tonnen Schlacke zu durchsuchen. Das ist ja eine Sisyphus-Arbeit, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also, wie
Ja.
viele Leute waren da vor Ort, die da täglich gesucht
Ja,
haben?
das ist ja, oder fangen wir ja noch mal ein Stück vorher an, ne? Wir hatten den anderen Fall 2015, das heißt, es war eine gewisse Erfahrung ja da, wie sowas abläuft, ja. Das heißt, jetzt sind wir in der Situation, dass die Polizei sagt, wir müssen die Schlacke, das, was nach dem Verbrennen übrig bleibt, in Flörsheim-Wicker müssen wir durchsuchen. Das ist diese unglaubliche Menge. Wie plant man sowas? Ja, wie viel Menschen, Kolleginnen, Kollegen von Ihnen werden dafür eingeplant? Wie viele Stunden am Tag waren die da? Ist das ein Schichtbetrieb gewesen? Wie konnte man sicherstellen, dass man praktisch den richtigen Müll hat? Also das sind so Sachen, die ich mir eigentlich logistisch gar nicht vorstellen kann.
Ja, sonst muss man sich vielleicht auch diese Müllverbrennungsanlage mal anschauen, wie Sie schon richtig sagten. Das ist, dort ist die Schlacke. Der Müll ist schon verbrannt. Und man hat in diesem ganzen Kreislauf eben, ich sag mal, so ein paar Meter, so ein Förderband, wo man sich das alles dann nochmal anschauen kann. Und da war es dann so, dass wirklich 24 Tage lang jeweils sechs Beamte in zwei Schichten betrieben, 8 Stunden dort gestanden haben.
Wahnsinn.
Wenn wir mitgerechnet haben, kommen wir auf über 2.300 Stunden. Ja, aber man war ja eben erfolgreich. Man hat über 600 Knochen gefunden, von denen eben drei menschlichen Ursprungs waren. Ja, und dann kam der Professor ins Spiel.
Ja, oder dann oder immer zwischendurch, ne? Es war ja ein immerwährender Austausch, es war ja so hin und her, mal wurde was hergebracht, mal sind wir, ich glaube insgesamt dreimal, sind wir mit verschiedenen Kollegen ins Polizeipräsidium gekommen. Da war alles im Asservatenbereich auf großen Tischen ausgelegt, ja, was also auch nur annähernd in Richtung Knochen ausgesehen hat. Und das alles so verbacken mit dieser Schlacke, also ganz komisches Aussehen und gleichzeitig eben noch so ein, wie so ein Staub drauf, der aber nicht so leicht abzukratzen war, ne, offenbar als Produkt dieser Verbrennung. Und so haben wir es dann eben in dieser Zeit geschafft, an drei verschiedene Überreste zu finden, die menschlich waren und die auch alle drei dieser Frau zuzuordnen waren. Das ist ja auch etwas, was ich letzte Mal schon angesprochen hatte, wo man eigentlich denken könnte, Mensch, das sind so unfassbare Müllmengen. Hat nicht vielleicht irgendjemand anders in dieser Zeit irgendwie einen Menschen entsorgt oder so? Könnte man ja auf die Idee kommen, aber das ist offensichtlich nicht passiert, ne? Also wirklich diese drei Anteile nur von dieser Person, nichts weiteres. Und tierische Knochen, das ist klar, oder Das, was ja auch ganz spannend war, dieser Kunststoffknochen, ja, also der wirklich ja wie ein Knochen
Das Skelett.
aussah, ja, und dann offenbar von einem Leerskelett oder so gestammt hatte, ja.
Ja, das ist unglaublich, dass der ausgerechnet da auch aufgetaucht ist. Ja. Ja, aber diese tierischen Knochen, klar, das müssen ja logischerweise, ist ja klar, dass die da
Ja,
reingereicht
das ist ja ganz
wurden.
normal, ne, von den Nahrungsüberresten.
Ja.
Ja, um auch das überhaupt zu finden. Also man kann sich das ungefähr vorstellen, von der Wahrscheinlichkeit her ist es so ähnlich wie ein Sechser im Lotto mit
Ja,
Zusatzzahl.
ja, ja.
Und
Die
man muss sich
Nadel
das
im
alles
Heuhaufen.
anschauen. Das kommt ja
Ja,
noch dazu. Sie müssen
ja.
sich alles anschauen. Man kann ja nicht nach dem
Wahnsinn.
ersten sagen, wir hören jetzt auf.
Und
Da würde
danach
ich es aber
hatten.
eher so sagen, es ist so, wie wenn wir beim Lotto alle möglichen Zahlen ankreuzen. Und das ist,
Ja.
da kriegt man einen dicken Arm von. Nein, aber letztlich würde ich nicht sagen, das ist Zufall oder Glück gewesen,
Nein,
sondern
nicht
es war
Glück.
eben brutale Arbeit. Ne?
Von der Menge her, ne? Von der
Ja, genau.
Wahrscheinlichkeit her dann auch dann was das zu treffen. Wenn man sich so Schlacke anschaut, das sind wirklich so trockene Gebilde, ja, und dann eben da das rauszufinden. Man weiß nicht, ob es jetzt eine, sagen wir mal, eine Cola-Dose ist, die da einfach was gepresst und geschmolzen wurde, oder eben doch was anderes. Dann hat man einmal vom Gewicht her, vom, wie sich das anhört, ne, wenn man was auf den Tisch schlägt, ne, da konnte man dann schon so eine Auswahl treffen.
Ich habe es das letzte Mal verglichen mit diesen Bleigießen an Silvester, was ja
Ja,
heute gar nicht mehr in der
genau.
Form gibt, sondern mit so komischem Wachs, aber diese Form, die das macht, ne? So.
Das glaube ich. Ja, und wie wir letztes Mal auch schon besprochen haben, ich meine, das wird alles verbrannt bei, wenn meine Ermittlung oder meine Recherche da stimmt, bei 850 Grad, ja. Also ich meine, das ist ja ähnlich wie im Krematorium eben auch, ne? Und dass da noch was rausgekommen ist. Ja, also ich bin auf den Fall gestoßen, damals im Polizeipräsidium, weil da so viele oder so ein spannendes Plakat hing und ich dachte, das muss man einfach irgendwie mal aufgreifen. Ich finde auch, wir wissen jetzt mehr. Also das war nämlich wirklich tückisch. Das war auch das erste Mal in all unseren Fällen, die wir hier besprochen haben, dass ich von dem Täter so gut wie nichts rausgefunden habe. Das lag natürlich auch daran, dass es dort keine weiteren Einträge eben über ihn gab. Und ich mich einfach gefragt habe, ist das ein völlig unbescholtener Mensch gewesen, der da einfach ausgerastet ist, oder hat er das wirklich eiskalt vorgehabt, ne? Und das hört sich ja jetzt, wenn er doch da, wenn man so ein bisschen Hintergrund jetzt hört, so an, als ob er schon sehr, sehr genau wusste, was er da tut. Ne?
Ja, aber wenn Sie es jetzt mal so einschätzen würden für das Polizeipräsidium Frankfurt, glaube ich, ist das schon ein besonderer Fall gewesen, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also glücklicherweise müssen wir die Mülldeponie nicht so oft aufsuchen. Ja, da ist schon
Hoffentlich bleibt so.
ein enormer Aufwand gewesen, der sich letztendlich, ja, wenn man so sagen will, gelohnt hat, dadurch den Tod nachweisen konnte. Und ansonsten wäre es weiterhin erstmal ein Vermisstenfall, ne?
Ja, genau.
Ja, und für mich ist das einfach total wichtig, dass man auch damit zeigt, es ist eben nicht so einfach, einen Leichnam verschwinden zu lassen. Ja, und selbst verbrennen klappt sowieso schon nicht. Man erreicht nicht die Temperaturen und die Idee, einen Leichnam im Müll zu entsorgen, entweder in Stücken oder so vollständig, die mag erstmal gut sein, aber die Polizei lässt nicht locker und scheut den Aufwand nicht und damit kommt man nicht durch. Und das haben sie jetzt ja zweimal bewiesen.
Ja, das finde ich deswegen auch ganz, ganz toll, dass man sowas mal erwähnt, weil das wirklich so, so außergewöhnlich ist und so zeigt, wie akribisch die Polizei eben auch da vorgeht und natürlich logischerweise auch die Rechtsmedizin. Also das ist schon, also muss ich sagen, da bin ich schon echt begeistert drüber. Ja.
Ja, aber unser Teil war ja im Verhältnis dazu ein sehr kleiner. Wir haben ja dann das Glück gehabt, die Vorauswahl zu bekommen und mussten da eben nicht diese Tage und vielen Stunden in der Mülldeponie stehen. Also deswegen größter Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die das gemacht haben, die da so lange durchgehalten haben.
Die hatten dann hoffentlich danach erstmal einen längeren Urlaub, oder? Zumindest verdient.
Ja, zumindest Frischluft auch, ne?
Frischluft vor allen Dingen.
Frischluft. Ja, genau.
Da braucht man
Ja.
keinen Urlaub, da ist man über Frischluft schon völlig zufrieden. Das ist
Ja, ich glaube, dass wir viele, viele neue Details erfahren haben und bin da sehr dankbar für dieses Gespräch, Frau Lange.
natürlich sehr gerne.
Marcel, hast du noch
Ja,
irgendwelche Fragen,
ich
weitere?
bin auch bestens glücklich von dem, was wir jetzt zusätzlich dazu beitragen konnten, was ich auch erfahren habe, weil ich ja damals in dem Prozess nur punktuell geladen war, das Gutachten erstattet habe. Ich habe da sonst ja gar nicht so viel von mitgekriegt. Und nee, ich glaube, wir haben jetzt doch einen gewissen Einblick in den Fall bekommen, den wir noch nicht hatten und den auch die Zuhörerinnen und Zuhörer bekommen haben.
Das muss ich sagen. Und erstaunlich, dass gut, also der hat nach wie vor diese Tat eben nicht zugegeben, ne? Ja.
Genau.
Gut, dann ganz herzlichen Dank, liebe Frau Lange, für dieses tolle Interview. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis in 14 Tagen beim nächsten Fall.
Bis
Tschüss.
dahin, tschüss.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.